Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing. Das ist der Podcast der Marketingberatung Cherrypicker, der Antworten darauf finden will, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche wollen wir darüber sprechen, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und bleiben.
Alte Regeln brechen, neues Verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, ich bin Journalistin und schon seit vielen Jahren in der Branche unterwegs und mit mir sitzen hier heute Markenberater Wolfgang Merkle. Hallo Wolfgang.
Hallo liebe Lena.
Und Gudo Röben, einst CMO der Rügenwalder Mühle und inzwischen Berater und Investor. Hallo Gudo.
Moin Lena, freut mich hier zu sein.
Wir wollen heute hier zusammen darüber sprechen, ob Disruption oder Evolution angebracht sind, wenn wir darüber sprechen, wie sich Marketing verändern muss, wie Marketingabteilungen, wie auch Unternehmen sich verändern müssen. Gudo, du stehst ja sozusagen mit deinem Namen schon fast für die Transformation der Rügenwalder Mühle. Wir alle wissen, wo das Unternehmen inzwischen gelandet ist. Darüber sprechen wir nachher noch ein bisschen intensiver. Bevor wir da jetzt gleich ins Thema reingehen, haben wir natürlich die Frage aus der letzten Folge mitgebracht, die Michael Trautmann gestellt hat. Und damit würde ich ganz gerne starten, Gudo. Die Frage von Michael war, wenn du eines der Unternehmen, das du berätst, neu gestalten würdest, ohne Einbußen von Umsatz, Kunden oder Ähnlichem, was würdest du auf einen Schlag ändern?
Das, was viele Unternehmen irgendwie im Laufe der Zeit verlernt haben, nämlich dass Marketing und F&E immer die Chefs sein müssen. Also die müssen ganz vorne stehen, weil die für Absatz, Umsatz und Gewinne zuständig sind. Und alle anderen Abteilungen finde ich auch wichtig, aber das Controlling verteilt das Geld, die Vertriebler verkaufen nur in Anführungsstrichen die Produkte, die F&E und Marketing zusammen ersponnen haben. Alle anderen Abteilungen helfen, das Unternehmen am Laufen zu halten, aber Marketing und F&E sind immer dafür da, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und das ist schon der alte Domizlaff gewesen, der das mit dem Wochenmarkt verglichen hat, die Produkte zu verkaufen. Fragen Sie mal auf dem Wochenmarkt, was das Controlling macht. Nee, da will ich meine Äpfel verkaufen und schneller und besser verkaufen als mein Nachbarstand. Lass mir da was einfallen. Also kurz gesagt, und das habe ich bei Rügenwalder sofort auch umgesetzt, Marketing und F&E habe ich in eine Hand gelegt, damit nicht irgendwie ein Produkt kommt und die Marketingleute sagen, weiß nicht, was ich damit anfangen soll, sondern dass ein Kopf dafür da ist, zu sagen, okay, diese Produkte, glaube ich, braucht der Markt. So bewerben wir sie, so entwickeln wir sie und so bringen wir sie in den Markt und alles andere folgt.
Also das heißt, generell würdest du sagen, dass es egal, über welche Marke, über welches Unternehmen wir sprechen, das ist das, was die Basis von allem ist am Ende.
Das Lustige ist, ich habe es ja nie gelernt. Ich bin ja direkt nach dem Studium bei der Rügenwalder Mühle reingegangen und habe mit einem gesunden Menschenverstand umgesetzt und habe gesagt, wo sollte der Sinn sein, dass irgendeine andere Abteilung, irgendein anderer Kopf das Unternehmen führt, wenn nicht Marketing und F&E? Also sag mir irgendein Unternehmen, wo das anders sein sollte.
Wolfgang, glaubst du, dass das für jedes Unternehmen tatsächlich notwendig ist, dass Marketing und Produktentwicklung die Kernbasis sind?
So sehr ich mich gerne mit Gudo duellieren würde, wäre auch mal eine spannende Geschichte, Gudo, zwischen uns beiden. Aber ich sehr muss Gudo wirklich eins zu eins zustimmen. Also ich glaube, wenn wir draußen in den Markt jetzt gerade reinschauen, wir sehen so viele Insolvenzen und ja, Bankruptcies wie noch nie zuvor. Und wenn man sich nochmal anschaut, die meisten Gründe, warum ein Unternehmen pleite geht, das sind wirklich tatsächlich, das ist fehlender Mehrwert oder mangelnde Differenzierung im Wettbewerb. Und das ist halt genau das Thema, weshalb der Gudo ja gerade schon gesagt hat, Marketing und FE müssen ganz vorne sein. Und diese vielen Unternehmen, die wir draußen sehen, wo irgendwelche Controller oder Kostensanierer reingehen, um das Unternehmen wieder sauber zu machen, das ist komplett falsch. Man kann ein Unternehmen nicht mit Kosten sanieren, sondern mit einem Mehrwertansatz und deswegen auch ein geiles Produkt und dann gut entsprechend vermarktet. Im Sinne von Marketing ist mehr als nur Kommunikation und Reklame letztendlich, sondern am Ende, das ist der unternehmerische Grundansatz. Das finde ich total wichtig. Also deswegen doppelte Unterstreichung zu dem, was der Gudo gerade gesagt hat.
Und das ist ja auch ein wildes Miteinander. Und da muss eben ein, ich will es nicht Mastermind nennen, aber einer sehen, So, was braucht der Markt gerade? Der muss sich mit gesellschaftlichen Trends auseinandersetzen, der muss ein gutes Gespür dafür haben, was gerade draußen ist. Der läuft in die F&E und sagt, entwickelt mir mal die Produkte. Und ist dann aber auch jeden Tag Ansprechpartner für die. Also andauernd haben die angerufen, Godo, kannst mal schnell eben runterkommen. Ich habe hier ein neues Produkt. Und dann sagt man, ja, geht in die richtige Richtung, weiter geht's. Und dann hast du die Produkte und gleichzeitig sind die Marketingjungs schon da dran und sagen so, und wie kriegen wir das in den Markt? Sprechen natürlich auch mit den Vertriebsjungs und. Und ich habe das jetzt in vielen Unternehmen, die ich jetzt berate, kennengelernt, was für ein Abteilungsdenken es gibt. Und was für ein Schwachsinn man da macht manchmal, um Egoismen zu befeuern oder Politik zu spielen im Unternehmen, wo ich sage, lasst das alles beiseite und kümmert euch um die Produkte. Das ist relativ einfach, weil Lebensmittel in meinem Bereich, das ist ja keine Raketenforschung. Es ist einfach nur, dass man Unternehmen, glaube ich, ein bisschen aufräumen muss und befreien muss von Egoismen und irgendwie Abteilungsdenken.
Ja, du sagst, das ist nur befreien von Egoismen und so weiter, aber am Ende ist das ja... Du gehst dann ja an die Kultur ran, an das Verständnis. Und wir müssen wirklich zugeben, es reichte bisher aus, in dem damaligen Wettbewerb ein bestehendes Konzept nur weiter zu optimieren. Das reichte aus. Nur damit haben wir den Fokus verloren. Was ist wirklich Kundenwunsch? Und was ist wirklich zukunftsprägend im Sinne von, hey, das ist geil. Heute sagt man so gerne, we have to stand out in the sea of sameness. Und das ist genau der Unterschied. In der Vergangenheit reichte es aus, ein bestehendes Produkt zu optimieren. Aber wir haben das immer mit KPIs gemacht, die ihnen nach rückwärts gerichtet waren. Und das, Godo, was du uns allen nochmal so richtig ins Stammbuch geschrieben hast, ein erfolgreiches Unternehmen muss nach vorne schauen und was Neues bringen. Und das sind zwei völlig widersprüchliche Perspektiven, die neu zu sehen sind.
Da würde ich ganz gerne kurz mal einhaken. Du hast das Thema oder das Stichwort Kundenwunsch gerade genannt. Wie viel ist Kundenwunsch wichtig und wie viel ist aber auch wirklich innovatives über den Wunsch des Kunden hinausdenken wichtig, Godo? Also als ihr jetzt bei der Rügenwalder Mühle angefangen habt, dieses Unternehmen auf links zu drehen und vegetarisch oder vegan zu machen, war das tatsächlich schon Kundenwunsch oder war das sozusagen noch visionäreres Denken?
Das ist, glaube ich, der verdammte Job. Hat die Automobilbranche damals gesehen, dass die Kutsche irgendwie abgelöst werden sollte? Nee, da war irgendeiner, der gesagt hat, ich glaube, wir müssen größer denken. Und auch in diesem Bereich, als wir gemessen haben und mit Marktforschung da rangehen wollten, so wie das vielleicht früher gemacht wurde im Marketing, so wo ist ein Markt, wo können wir reingehen? Da hat jede Marfo gesagt, Veggie, das braucht kein Mensch, den Markt gibt es nicht. Wir haben mal die Leute gefragt, wollt ihr Veggie vegetarische Wurst haben? Da haben die alle so gemacht. Also jede Marfo hat gesagt, geht da nicht rein. Und ich habe aber die großen Themen, die großen Entwicklungen mir angeguckt, habe im kleinen Bekanntenkreis geguckt, habe meine Kinder gefragt, war im Stadion, im Stammtisch darüber gesprochen. Da merkte ich, boah, da entsteht gerade was. Also das Tier ist ein Riesenproblem, aber wir haben noch nicht die Lösung. Weil verbieten, das habe ich damals eben auch in der Politik gesehen, der Veggie Day, der haute nicht hin. Und dann ist es doch unser verdammter Job, darüber nachzudenken, was ist denn die mögliche Lösung? Und da kam ich dann irgendwann da drauf und sagte, die Leute wollen sich doch nicht verändern, die haben kein Problem mit der Wurst, sondern nur mit einer Zutat, die ist elementar bei der Wurst, das Tier, aber nur mit dieser Zutat hatten sie ein Problem. Das war schlecht fürs Klima, das ist schlecht für die Gesundheit, das ist schlecht für das Tier. Und dann zu überlegen, wie kann ich das lösen, dass der Konsument weiter zufrieden ist und ich das Tier rauslasse. Das war eine ganz kleine Nummer eigentlich, aber auch eine große Nummer, wo jeder gesagt hat, nein, das geht gar nicht. Und ich glaube, das müssen wir endlich mal wieder lernen, wie man auch in der Automobilindustrie sieht, wie in vielen Industrien, gerade in Deutschland. Da sind wir genau, was Wolfgang gesagt hat. Die haben sich alle so eingesessen in ihrem Erfolg von gestern, wollen nichts verändern, weil man dann ja sagt, puh, gerade wenn man erfolgreich ist, will man ja nichts verändern. Das ist der Riesenfehler, den man macht. Bei Rügenwalder Mühle, die Gewinne sind nach oben gegangen, die Umsätze sind nach oben gegangen. Und ich habe das ganze System in Frage gestellt, weil ich gesagt habe, wenn wir langfristig gucken, dann sind wir im falschen Markt unterwegs. Und ich glaube, das haben viele verlernt, dass man größer denken muss.
Kann der Kunde das eigentlich schon sagen, was er zukünftig möchte? Nein, kann er häufig gar nicht. Wenn ich einen Kunden frage in einer Marktforschung, dann wird er nur bewerten können, das, was er schon kennt, nach dem bisherigen Maßstab. Und das sind eigentlich schon Themen, die eigentlich schon gestern entwickelt wurden. Und im Marketing müssen wir lernen, als Marketeers auch ein Stückchen weit vorauszudenken. Kannst du dir eine Wurst vorstellen ohne Fleischzutat, was ja für uns häufig ein Synonym bisher entsprechend war? Ein ähnliches Case gibt es ja von Red Bull. Als der Matuschitz das erste Mal dieses Getränk von den Philippinen hier mit nach Europa gebracht hat und das in eine Marktforschung reingegeben hat, das ist 5-mal durchgefallen. Und trotzdem hat er als Visionär hat daran geglaubt, das ist eine neue Kategorie, das ist ein neues Thema. Und das hat ihm verdammt recht gegeben nach den bisherigen bekannten Maßstäben. Und das ist der Nachteil von Marktforschung, den ich bei Kunden entsprechend stelle. Die können am Ende nur bewerten, weil das sind ja nur begrenzt Experten. Insofern, was kenne ich bisher an Kategorien und an Geschmacksthemen entsprechend heraus? Und als Marketier muss ich, und deswegen auch der Untertitel unseres Buches, Plädoyer für ein mutiges Handeln, ich muss dann teilweise auch ein Stückchen weit nach vorne gehen. Also auch das, was über unseren bisherigen Denkrahmen hinausgeht. Und das ist, finde ich, Marketing der Zukunft ganz, ganz wichtig, um in einem heute noch stärkeren Wettbewerb entsprechend herauszustechen.
Wir wollen ja heute darüber sprechen, ob es eher disruptive Ansätze braucht oder ob eine sanfte Evolution auch irgendwie funktionieren kann. Godo, wie würdest du das bei Rügenwalder Mühle beschreiben? War das damals eine Disruption oder eine Evolution?
Also mir kam das vor wie eine normale Entwicklung, weil ich da tiefer drin war. Und deswegen habe ich oftmals mein Umfeld nicht verstanden, dass die das nicht verstehen. Wenn man sich da sehr mit beschäftigt, dann weiß man, dass das absolut die Lösung ist. Und deswegen fand ich, das ist einfach eine Weiterentwicklung der Wurst. Früher hatten wir einfach nur ganze Tiere, dann haben wir Fleischstücke gehabt, dann haben wir die gekuttert, haben daraus Wurst gemacht. Und jetzt haben wir mal eine Zutat rausgenommen, aber die Wurst ist gleich. Also für mich war es eine Weiterentwicklung. Für das Umfeld, für die Mitarbeiter war es schon mehr, weil dieses Thema Fleisch essen und vegan essen, das waren so zwei Pole, die aufeinander getroffen sind. Das ist nicht irgendwie, man hat das Auto weiterentwickelt, sondern da hat man zwei Zielgruppen miteinander in Verbindung gebracht, die sich eigentlich gar nicht mögen. Und auch die Fleischer, man hat ja, jedes Unternehmen hat irgendwelche Dinge im Keller, wo man sagt, ah, das ist nicht gut. Also wir zum Beispiel Tierhaltung und so weiter. Wir wussten doch, wir waren ja als verantwortliche Mitarbeiter in den Ställen, in den Schlachthöfen und haben gesehen, das ist ein scheiß System. Du verteidigst das aber ohne Ende, weil das ja dein Job ist. Und dann musst du im Bekanntenkreis ja sagen, ja komm, also die Tiere, denen geht's gar nicht so schlecht und die sind ja dafür gemacht und. Und wenn du dann den Leuten sagst, nee, ich glaube, die anderen, die haben recht. Und deine 400 Mitarbeiter, die sich so in ihrem Keller der Verteidigung verschanzt haben, denen sagst du dann als Geschäftsführer, nee, ich glaube, die anderen, die haben recht und wir liegen falsch. Dann hast du natürlich Bambule in der Firma.
Was war denn schwerer, den Kunden von einem neuen Produkt zu überzeugen oder die eigenen Mitarbeiter, das eigene Team, die eigene Kultur?
Viel schwerer die eigenen Mitarbeiter und umso weiter oben, umso verbohrter. Also der Kuttergeselle, dem habe ich das dann kurz erklärt und der sagte, okay, kann man ja mal machen. Und der hat dann einfach die vegetarische Wurst in seinen Kutter gemacht und hat eine Wurst draus gemacht. Umso höher, umso mehr Verantwortung sie hatten, umso mehr hatten sie auch diese Verteidigungshaltung und umso mehr konnten sie da überhaupt nichts mit anfangen. Und der Konsument nachher, das war so schön, obwohl mir ja alle Werbeagenturen davon abgeraten haben, das auch unter Rügenwalder zu machen. Alle MAFO-Unternehmen haben gesagt, nein, da ist kein Markt, die Verbraucher werden das hassen, die Veganer werden, die werden euch hassen, weil ihr weiter Fleisch produziert, die Fleischesser werden euch hassen, weil ihr jetzt vegan produziert. Mit der ersten Charge, die wir ausgeliefert haben, habe ich dem Qualitätsmanagement gesagt, alle E-Mails, die von Verbrauchern reinkommen und Briefe, auf mein Handy. Und ich habe jeden Tag 200-300 Mails gekriegt, weil das so durch die Decke ging. Und wirklich, es war keine Mail dabei, die irgendwie kritisch war, sondern alle haben gesagt, was für eine geile Idee, wie schön ist das, wie wunderbar. Also das dazu, Mitarbeiter schwer zu überzeugen, die Verbraucher, das war wunderbar.
Marketing haben wir jahrzehntelang gelernt. Das ist eine Disziplin, die sich nach außen richtet, zum Konsumenten. Das, was du uns aber gerade erzählst, ist, dass du zunächst einmal nach innen gerichtet auch quasi andere Mitarbeiter überzeugen musst. Ist das nicht auch eine neue Perspektive, eine neue notwendige Aufgabe von Marketiers? Ich würde es mal bezeichnen, Kulturmanagement zunächst mal zu betreiben innerhalb des eigenen Unternehmens.
Das ist ja genau der Punkt, wo ich das Marketing und die F&E woanders sehe. Ich sehe die beiden Abteilungen, will ich sie gar nicht nennen, aber das sind halt die Unternehmer im Unternehmen. Und der Unternehmer im Unternehmen muss seine Mitarbeiter motivieren, der muss sein Umfeld motivieren, der muss die Kunden motivieren. Also wir sollten das Marketing nicht so klein machen, zu sagen, ich bin für die bunten Bildchen und die Endverbraucher zuständig, sondern ich bin dafür zuständig, dass meine Idee, die ja das Unternehmen durch die nächsten Jahre, Jahrzehnte tragen soll, dass die von allen verstanden wird. Und deswegen war es für mich eine wahnsinnige Aufgabe, auch intern alle Mitarbeiter hinter den Ball zu kriegen. Also dann habe ich die wirklich immer wieder mit ganz vielen Fakten überzeugt davon, wie wichtig das fürs Unternehmen ist, wie sich die Welt gerade draußen ändert. Und selbst der, was ich gerade sagte, der Kuttergeselle, der Produktioner, der Controller, alle habe ich regelmäßig in Betriebsversammlungen darüber informiert, wo das Unternehmen hingeht. Also ich habe sie ernst genommen. Ich habe denen gesagt, so, ihr werdet wahrscheinlich im Bekanntenkreis auch ordentlich Gegenwind kriegen, dass ihr jetzt auf einmal gerade auf dem Land eine vegetarische Wurst auf den Grill legen wollt. Aber ich gebe euch Argumente. Ich gebe euch Fakten, dass ihr da wirklich sagen könnt, wir sind auf einem guten Weg.
Du beschreibst die Marketingaufgabe nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und damit wird das Aufgabenfeld eines Marketiers noch komplexer, beziehungsweise du musst noch durchsetzungskräftiger sein. Du musst eine überzeugende Persönlichkeit sein mit nicht nur guten Argumenten, sondern auch mit einer guten Art und Weise, das quasi zu verargumentieren. Und wir wissen alle, große Unternehmen haben auch politische Layer mit dabei. Also das heißt, du bist dann auch ein halber Politiker. Ist das richtig?
Überzeugungstäter würde ich das nennen. Und ich würde das jedem, der sowas macht, nur empfehlen, wenn er den einen wichtigsten Menschen, den es gibt, entweder ist es der Aktionär, dem das Unternehmen gehört, oder einer die Aktionärsversammlung, oder ist der Unternehmer selbst, bei mir war es der Unternehmer selbst, der muss hinter einem stehen. Also da musst du wissen, dass der zu 1000% hinter dir steht, weil dann kannst du auch kämpfen. Also bei Rügenwalder war es so, als ich die Idee rausgebracht habe, da waren von 500 Leuten 499 gegen diese Idee, aber ich wusste immer, der Inhaber, der alles zu entscheiden hat, der steht hinter mir. Und ich habe auch gesagt, ich bin hier nicht irgendwie ein Abteilungsleiter, sondern ich mache das nur als Geschäftsführer des Unternehmens. Dass ich also auch wirklich das durchregieren kann. Es kommt ja Gegenwind ohne Ende. Und das kriegst du nicht durchgewunken, wenn du einfach nur ein Abteilungsleiter bist. Das sagte ich ja auch immer zu Studenten, wenn ich in der Universität mal in Reden halte. Sag ich, denk darüber nach, ob es schlau ist, alle 3 Jahre den Platz zu wechseln und umso mehr Geld zu verdienen. Oder seid lange in einer Firma, wo ihr dann das Vertrauen des Unternehmers, der Aktionäre, des Aufsichtsrates habt, die dann sagen, okay, auch diese kritischen Sachen, die darf der mal durchziehen. Ich hätte niemals, wenn ich ganz neu bei Rügenwalder gewesen wäre, diesen Rückhalt gehabt. Aber da ich schon 15 Jahre einen Erfolg nach dem anderen für Rügenwalder gebracht habe, sagte der Unternehmer, ich verstehe deine Idee diesmal nicht. Da überforderst du selbst mich. Aber ich vertraue dir zu 1000%, weil du uns jetzt seit 15 Jahren tolle Erfolge geliefert hast. Man kann nicht einfach sagen, so Marketing muss jetzt super erfolgreich sein und ganz oben alles entscheiden. Das musst du dir auch erarbeiten.
Wie schafft man es überhaupt, diese eine Person, den Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträger wirklich mitzunehmen auf so waghalsige Ideen? Wie bekommt man diesen Rückhalt wirklich? Also was für eine Arbeit steckt da dahinter?
Ich vergleiche den Unternehmen immer mit dem echten Leben. Also wenn ich einen Freund habe, dem ich vertraue, das ist ja irgendwann mit der ersten Begegnung gestartet und da hatte ich ja noch nicht so ein Vertrauen zu dem. Und dann musst du einfach Schritt für Schritt dein Gegenüber, deine Mitarbeiter, deinem Unternehmer beweisen, dass das, was du redest, auch Sinn hat, dass du Erfolge hast, dass du also mit kleinen Erfolgen startest, was ich eben mal gemacht habe. Ich hätte nicht gleich gesagt im ersten Jahr, wir wollen jetzt vegetarische Produkte einführen. Aber man fängt an mit kleinen Gewinnen, zeigt, dass man wirklich zu seinen Dingen steht, die man macht, macht auch mal Fehler, gibt die dann zu. Also wie auch eine Freundschaft entsteht, es muss Vertrauen entstehen. Und Vertrauen entwickelst du nur oder kriegst du nur, wenn du auch Dinge erfolgreich mal umgesetzt hast, dass er sagt, okay, und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt führt er mal eine Marke ein. Jetzt mache ich ihn zum Geschäftsleiter. Dann sehe ich mal, wie er sich da verhält. Jetzt mache ich ihn zum Geschäftsführer. Also das ist ein langsamer Schritt, einfach ins Unternehmen zu gehen, sich da zu bewerben und zu sagen, so, ich will hier der große Zampano sein. Ja, dann hast du entweder einen Track Record, wo die Leute sagen, oh, das hat er in vielen Unternehmen schon gezeigt, dem vertraue ich jetzt. Und wenn dann die Chemie stimmt, hast du eine gute Chance, was umzusetzen. Und wenn du neu anfängst, einfach über kleine Erfolge immer größer, größer, größer. Und dann kannst du auch mal das große Rad, glaube ich, verändern.
Im klassischen Marketing habe ich immer dann auch Beweise genutzt, Vorgehensweisen, die ich sonst im Markt schon draußen gesehen habe. Du sagst hier, du musst trotzdem auch kleine Beispiele heranziehen, um dann zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie bereitet man sich darauf vor?
Also ich habe ja auch nicht das Rad neu erfunden. Ich habe nur verschiedenste Dinge zusammengetan. Und da denke ich immer an das Thema Bauchgefühl. Es wird ja immer gesagt, oh, der Kopf muss alles entscheiden, rational, Bauchgefühl taucht nichts. bei mir ist Bauchgefühl eben ganz viele Infos, die der Kopf gar nicht speichern kann. Also von den ganzen Informationen, die wir kriegen, ist 1% im Kopf, 99% sagt man, ist Bauch. Also der Bauch hat ja ganz viel Wissen, weil er viele Dinge gesehen hat und gemacht hat. Und als ich das gesehen habe, was in anderen Branchen passierte, alle Branchen wurden vernünftiger. Die großen Wenden, Energiewende, Mobilitätswende, da hast du gesehen, oh, die Leute wollen raus aus fossilen Energien, die wollen das Thema erneuerbare Energien voranbringen bei der Energie. Bei der Mobilität auf einmal merkte man, oh, die fossilen sollen raus. Und das sind alles so Muster, die 40, 50 Jahre dauern. Und dann habe ich gedacht, bei der Ernährung ist da auch viel im Argen. Und wir können noch viele Dinge, die ich jetzt in diesen anderen Wänden sehe, auch bei uns anwenden. Das ist überall ungefähr das gleiche Muster. Die Leute sind eigentlich zufrieden mit dem Strom, die waren mit der Mobilität zufrieden, also Auto fanden sie auch gut. Und die waren mit der Wurst zufrieden. Es war immer ein Inhalt, der nicht stimmte. Das heißt also, die fossilen Energien, die fanden sie blöd. Die haben gesagt, lass mir doch mein Auto und gib mir nur eine andere Form zu fahren. Und genau das gleiche habe ich dann eigentlich kopiert in der Ernährungswende zu sagen, die waren ja eigentlich nur mit dem Tier unzufrieden. Die fanden die Wurst gut, die fanden die Verpackung gut, die fanden gut, wie man damit kocht. Und das habe ich eigentlich nur kopiert, aber aus einer ganz anderen Branche. Und ich glaube, das müssen wir Marketing-Jungs und Derns lernen, größer zu denken, vergleichen, aus anderen gesellschaftlichen Dingen das zu machen. Während der Arbeit war immer mein Job, dass ich gar keinen Job hatte. Also ich habe immer ganz viel frei gehabt am Tag, frei in Anführungsstrichen, aber um zum Beispiel in Sitzungen reinzugehen und zu sagen, das interessiert mich jetzt gerade. Oder ich habe jeden Tag die ganzen Zeitungen, die sogar von Brigitte und Backen und Kochen und so weiter auf meinem Tisch gehabt. Und in einer Mittagspause habe ich die alle durchgeblättert, um zu sehen, welche Rezepte sind gerade in, welche Themen beschäftigen gerade die Leute im Stern, im Fokus und so weiter. Und die brauchst du nicht alle lesen, aber eben einmal schnell durchblättern und merken, ah, da passiert was. Solche Dinge einfach zuzulassen, Bücher über Bevölkerungsexplosion zu lesen, zu sagen, was passiert da und warum kommen wir nicht richtig weiter? Dann merkte man, im Ernährungssystem haben wir eine riesen Herausforderung, wenn wir diese ganzen Menschen satt bekommen wollen mit den Tieren, die wir jetzt haben. Das geht gar nicht. Und dann habe ich immer gedacht, wie kann so ein kleiner Mittelständler sich um diese Riesenprobleme der Welt kümmern? Und habe gesagt, das müssen doch die großen Konzerne machen, Nestle und Unilever und so. Und dann habe ich aber gemerkt, wie die aufgestellt sind. Da sind die Marketing-Jungs so kleine Produktmanager. Die können gar nicht viel entscheiden. Die können gar nicht das, was ich als Unternehmer machen konnte, nämlich großdenken und große Lösungen bringen, das ist im Konzern verloren gegangen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass dieses gewachsene Vertrauen im Unternehmen dir natürlich diese Freiheiten gegeben hat. Jetzt bist du aber in Positionen oder in Jobs, wo du eher so als Berater und Impulsgeber reinkommst. Also da ist nichts mit, ich bin da schon seit 15 Jahren und die beschriebene Freundschaft oder freundschaftähnliche Situation. Auch du, Wolfgang, als Markenberater, dann, wenn es ein Problem geht, dann geht ihr rein. Wie kann man denn in so einem Fall, wenn man eben doch von außen kommt, vor allen Dingen natürlich auch die Mitarbeitenden mitnehmen und sich so schnell wie möglich in die Materie so reinfuchsen und Teil dessen werden?
Ja, also aus meiner Sicht, du musst das Vertrauen derjenigen, die du dann berätst, zunächst mal auch erreichen und die entsprechend überzeugen, dass du die entsprechende Expertise mitbringst, aber gleichzeitig auch, dass du weißt, in welcher Methodik du das Ganze entsprechend einführst, um dann das Vertrauen deines Gegenüber zu erreichen. Und das ist die Schwierigkeit eines von außen kommenden Beraters. Also Godo hat ja eben gerade ganz maßgeblich dafür ein Plädoyer gehalten, eigentlich erst die langjährige Mitarbeiterschaft. Also deswegen finde ich auch spannend, dass du Studierenden empfiehlst, also nicht nur so eine Karrierestufe nach der nächsten zu erklimmen quasi und dann quasi jeweils als Durchlauferhitzer ein Unternehmen anzusehen, sondern am Ende so ein Stückchen weit auch die Systematik und damit das Vertrauen zu haben, langjährig. Und das haben wir natürlich als Berater nicht. Von daher braucht es wirklich einer tiefgreifenden Argumentation.
Bei mir ist es halt so, in die Unternehmen, wo ich dann reingehe, habe ich gesagt, komme ich nur als Beirat oder Aufsichtsrat. Also ich will nicht ein Berater sein, der sagt, oh, könnt ihr annehmen oder könnt ihr nicht annehmen, sondern ich will auch die Möglichkeit haben zu sagen, nein, das wird jetzt so gemacht und du kannst jetzt noch 7-mal sagen, das willst du nicht. Ich möchte das jetzt auch als Beirat und Aufsichtsrat dieses Unternehmens, ich habe das mit den Inhabern besprochen und das wird jetzt so umgesetzt. Das muss ich eigentlich nie machen, weil jeder eben weiß, okay, der hat ganz gute Ahnung von dem Bereich und der hat auch die Machtposition zu sagen, okay, das wollen wir jetzt in diese Richtung umsetzen. Und ich glaube, das ist dann noch ein Unterschied, den ich glücklicherweise habe. Ich sage auch Unternehmen, wenn ich komme, wir machen nur einen Vertrag zusammen, wenn ich 3 oder 5 Jahre bleiben kann, weil ich bin keiner, der die Hand auflegt und sagt, so und ab morgen wird's besser, sondern ich muss ja erstmal das Unternehmen richtig kennenlernen, dann so langsam umsetzen. Und da vergehen 3 Jahre schnell, bis man wirklich große Unterschiede sieht. Also ein Relaunch oder so, ja, den machst du mal eben in 2 Monaten. Aber wenn man wirklich was Größeres umwälzen will und umbauen will.
Also dann doch eher Evolution als Disruption. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, wann nimmt man denn die Mitarbeitenden mit? Ab welchem Punkt kommuniziert man nach innen? Ab welchem Punkt kommuniziert man nach außen?
Außen ist tatsächlich nichts, wenn man fertig ist, sondern auch darüber nachgedacht, was kann schiefgehen bei dem Ding. Und wenn ein Wursthersteller auf einmal einen Vegan macht, dann sind die ganzen NGOs wahnsinnig kritisch und sagen, das ist doch Greenwashing. Die wollen doch jetzt einfach nur den nächsten Marketing-Gag. Und deswegen habe ich die, bevor wir überhaupt ein Produkt fertig hatten, alle eingeladen oder bin hingefahren. Greenpeace, PETA, Foodwatch, alle angeschrieben und ich hatte immer mit denen schon ganz guten Kontakt und habe denen das Konzept vorgestellt. Habe gesagt, das kommt erst in einem Jahr. Aber ich möchte, dass ihr versteht, wir meinen es ernst. Wir werden Fehler machen auf dem Weg. Wir werden vielleicht nicht perfekt sein, aber ich höre euch zu. Und sagt mir, was ihr verändern würdet, dann bin ich einer der Ersten, der das macht. Also man geht schon nach außen frühzeitig, um zu sehen, wer kann dir das ganze Ding kaputt machen. Und dann war es auch so, dass wir zum Beispiel am Anfang Soja aus Südamerika genutzt haben. Und da kamen dann die NGOs fairerweise nicht über eine Kampagne draußen, sondern haben mich angerufen und haben gesagt, Godo, das mit dem Soja aus Südamerika können wir nicht gutheißen. Das solltet ihr ändern, ansonsten wird das ein öffentliches Thema für uns. Und dann habe ich gesagt, absolut verstehe ich. Habe ich nicht drüber nachgedacht, dass wir ja Regenwälder damit abholzen, dass wir Soja dann für Veggie-Ware nehmen. Dann bin ich nach Nordamerika gegangen. Dann waren die immer noch nicht zufrieden. Haben gesagt, Godo, nett, aber das ist genverändert. Das wollen wir auch nicht. Das wird ein Thema, wenn du da dich nicht drum kümmerst. Sag ich, wunderbar, ihr seid mein bester Seismograf. Das wird ja irgendwann sowieso auch der Verbraucher rauskriegen. Und dann habe ich zugesehen, dass wir das alles nach Europa holen. Jetzt ist die Rügenwalder Mühle so weit, dass sie schon sehr viel aus Deutschland holt. Und die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, zum Beispiel Billy Green, kriegt 99% des Weizen aus Deutschland. Das sind alles Themen, weil man auch mit den NGOs zusammenarbeitet und weil man sie ernst nimmt. Und wenn man sowas macht, dann glaub mir, dann hast du auch bei diesen Jungs, die eigentlich wahnsinnig kritisch der Fleisch- und Wurstbranche oder auch der Lebensmittelbranche gegenüberstehen, dann hast du bei denen Stein im Brett. Weil du die ernst nimmst und sagst, ich habe dich früh mit reingenommen und du darfst mir auch sagen, was blöd ist und ich höre auch auf dich. Und das waren ja wirklich gute Dinge. Also frühzeitig ruhig rausgehen mit einzelnen Zielgruppen schon früher, wie die NGOs. Und Mitarbeiter, da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich gedacht, ich bin ja Chef, ich kann ja sagen, was gemacht wird. Und dann habe ich aber die Mitarbeiter unterschätzt, es läuft ja nichts, wenn man die nicht wirklich davon überzeugt. Und da muss ich im Nachhinein sagen, da habe ich zu spät angefangen, die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen. Das ging dann irgendwann, aber das hätte ich früher machen müssen.
Und warum zu spät? Weil sie es dann eh schon irgendwie über den Flurfunk erfahren haben und sich nicht abgeholt gefühlt haben?
Genau. Also die kriegen das dann über den Flurfunk mit, haben keine Argumente dagegen, dann baut sich so eine Welle auf. Das ist so wie jetzt gerade bei der Regierung. Man kriegt nicht so richtig mit, was die machen und bevor man überhaupt eine Lösung von denen hört, ist man schon mal dagegen. Und alle haben schon gesagt, ja, die kriegen ja sowieso nichts hin. Und so eine Stimmung kriegst du ganz schnell, wenn du deine Mitarbeiter nicht frühzeitig mit reinholst und sagst, ja, wir wollen jetzt in die und die Richtung und das erkläre ich euch. Weil die haben eine riesige Macht. Wenn der Vertriebsmann, das habe ich irgendwann da auch mal rausgekriegt, im Nachhinein, als wir dann beim Bierchen zusammengesessen haben, der geht zur Edeka und sagt, hier, ich muss dir das jetzt verkaufen, aber den Scheiß esse ich auch nicht. Dann sagst du dir, das kann nicht klappen, weil ich hatte mich gewundert, dass wir keine Listung gekriegt haben. Und dann war es eben so, dass die Vertriebsjungs, die ihr Leben lang Wurst verkauft haben, gesagt haben, nee, da habe ich keinen Bock zu. Und die hatten natürlich ein Bombenverhältnis zu ihrem ganzen Ansprechpartner im Handel, weil sie die auch schon jahrelang kennen und sagen, okay, da sind mit ihm die Pferde durchgegangen, der bietet uns jetzt ein Produkt an, kann ich überhaupt nicht hinterstehen. Und die kamen zurück, nee, kriegen wir nicht in den Handel. Und dann habe ich gemerkt, du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Welche Instrumente nutzt du dazu? Ins Boot holen, sind das Meetings, sind das persönliche Gespräche oder gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
Alles Learning by Doing, ich habe selbst gemerkt. Also erst habe ich nichts gemacht, das ging schief. Dann kam meine Frau dazu und sagte, Godo, erzähl doch den Mitarbeitern das so, wie du es mir erklärst. Die müssen alle Infos haben. Ich so, ja Mensch, aber ich kann doch nicht den Produktionen was von Welternährung, Bevölkerungsexplosion erzählen. Und die sagten, die sind da nicht dumm. Erzähl's ihnen. Und das war so die erste Rede, so eine Urknallrede, weil ich wirklich mit dem Urknall angefangen habe. 1,5 Stunden und die haben wahnsinnig gut zugehört. Fanden das super interessant. Und das war so der erste Step und da dachte ich so, jetzt haben sie es. Aber das haben die dann noch lange nicht. Das ist wie bei uns, wenn wir irgendwas Tolles gehört haben, nach 3, 4, 6, 8 Wochen hast du es wieder vergessen. Die Argumente sind wieder flöten gegangen und die Euphorie nach der Rede ist weg. Und dann habe ich gemerkt, nee, du musst dranbleiben. Und dann habe ich bei Betriebsversammlungen immer wieder berichtet, wo stehen wir gerade, was ist schiefgegangen, was ist gut gegangen. Ganz wichtig, kleine Erfolge feiern, auch per E-Mail. Also ich habe schnell mal 3, 4 E-Mails an alle Mitarbeiter pro Woche rausgedonnert, wo ich einfach ein paar Kleinigkeiten geschrieben habe, das passiert gerade, da haben wir eine tolle Listung gekriegt, da ist das Produkt richtig gut angekommen, da haben wir eine Zuschrift gekriegt, die war klasse. Und die dann also regelmäßig damit informieren. Donnerstags immer, alle Mitarbeiter kriegen dann ein Paket Wurst mit nach Hause. Da dann frühzeitig die auch mit reinzunehmen, zu sagen, guck mal, das sind neue Produkte. Bitte nicht im Bekanntenkreis zeigen, auch nicht auf Social Media teilen. Probiert die mal, beantwortet den Fragebogen, was haltet ihr davon? Also die alle mitzunehmen, zu sagen, oh, das ist unser Unternehmen und eigentlich ist das meine Idee mit dem Veggie. Also dass der kleinste Mitarbeiter für sich entschieden hat, nee, da habe ich auch dann teil gehabt. Da habe ich auch meine Kreuze gemacht und kann im Bekanntenkreis sagen, nee, Veggie, das ist auch meins.
Du hast gerade gesagt, die Mitarbeiter haben eine riesige Macht. Und das, was viele Marketiers ja aus eigener Anschauung entsprechend mitbekommen, wer hat mit die riesige Macht? Das sind ganz häufig Finanzer und Controller, über die wir vorhin schon mal ganz kurz gesprochen haben. Aber wie kriegt man es hin, dass man auch die mit ins Boot reinbekommt? Weil das ist ja ein Berufsstand, das ist ja ein Metier, das ist ja ein, die eher aus der Vergangenheit kommen und eher quasi vergleichen heutige Performance mit gestern, mit vorgestern und so weiter. Und wie kann ich das fortschreiben? Und das, was du hier gerade uns berichtest, das ist nach Zukunft gerichtet, nach vorne, wo ich in meiner beruflichen Tätigkeit auch wenig KPIs kennengelernt habe, weil die meisten KPIs, die sind nach hinten gerichtet. Und das ist so das Machtinstrumentarium, weshalb also auch diese Jungs und Mädels also so powerful innerhalb der Unternehmen quasi so von agieren können.
Da sind wir wieder bei der ersten Frage. Du musst das Marketing und F&E den Mann, die Frau zum Chef machen. Und natürlich hat der Controller mir dann gesagt, oh Godo, das finde ich sehr risikoreich, dass wir da jetzt 20 Millionen in einen Markt investieren. Also wir haben die gesamten Werbeausgaben in diesem Markt dann ab Tag 1 gemacht. Und ich habe aber gesagt, 100% des Media-Etats gehen beispielsweise hier rein, 20 Millionen. Und da sagte er, ja, dann finde ich nicht richtig und hat dagegen gewettert in Geschäftsleitungssitzungen. Der Inhaber saß dann eben auch dabei. Dann sagte der irgendwann zum Schluss, wenn er dann den Inhaber angeguckt hat, alles klar, ich habe meine Kritik gesagt, aber ich weiß, es wird ja eh gemacht, was Godo sagt. Damit war aber auch klar, dass er seine Kritik äußern sollte. Die ist ja auch berechtigt. Und ich finde jede Kritik gut, weil dadurch wird man ja selbst immer besser. Wenn man angegriffen wird und man hat keine Argumente, dann merkt man, die Idee ist noch nicht gut genug.
Damit ist die Persönlichkeit des Marketiers und das Vertrauen, was du vorhin gesagt hast, wieder ganz, ganz wichtig. Dennoch aber nochmal ganz kurz zurück. Hast du trotzdem ein paar KPIs entsprechend miterlebt, gesehen, entwickeln können, die auch ein Stückchen weit nach vorne gerichtet sind?
Das Ziel ist immer gewesen, dass wir Umsatz, Absatz und Gewinne steigern.
Ja.
Und dann sage ich, was brauche ich noch für KPIs?
Und das hast du ja jeweils bewiesen mit den Erfolgen in der Neuanführung einer neuen Kategorie, einer neuen Produktsorte.
Genau.
Ja, okay.
Absolut. Und dann auch mal so fair sein zu sagen, okay, diese 20 Millionen, das ist ein Anfangsinvest, die kann ich nicht im ersten Jahr gleich auf Gewinn rechnen und sagen, haben die Produkte einen Gewinn gemacht? Für mich war immer wichtig, dass die Firma insgesamt mehr Gewinne macht als im letzten Jahr. Mhm. Und das ist uns selbst in diesem Transformationsprozess immer gelungen.
Also ich finde, das ist auch ein sehr schönes Resümee für uns, Lena, quasi, dass ich immer, also auch gleichzeitig, ja, trotz aller Zukunftsfähigkeit, ich muss trotzdem irgendwo in die Sprache der anderen im Unternehmen sprechen, damit die mich überhaupt verstehen. Und deswegen also auch das Thema Umsatz und Profit, das muss am Ende stimmen. Und das sind dann wieder die Kategorien, wo ich die dann doch noch mit abhole.
Auf alle Fälle, ich würde nur ganz gerne am Ende von dir nochmal wissen, glaubst du, es gibt jetzt beispielsweise auch für die Rügenwalder Mühle irgendwann diesen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ziehen wir diese alten Produkte, sprich das Fleischlastige, nicht mehr mit und fokussieren uns ausschließlich auf das Zukunftsfähige, auf das nach vorne Gerichtete? Und wann ist dieser Punkt oder kommt der vielleicht auch gar nicht?
Ich bin einer, der immer alles sofort wieder in Frage stellt. Und ich glaube, wenn ich jetzt das Sortiment der Rügenwalder Mühle angucke, dann ist das schon wieder ein Sortiment von gestern. Das wird noch ein paar Jahre gut funktionieren. Aber wir müssen die Produkte, die jetzt vegetarisch, vegan sind, wir müssen sie viel mehr in das Thema Gesund und Longevity reinkriegen. Also wir werden Ernährung, Gesundheit jetzt die nächsten Jahre zusammenführen müssen. Und das heißt also, genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, alle Produkte, die jetzt gerade vielleicht erfolgreich sind, die stelle ich jetzt schon wieder in Frage und sage, nee, aber so wie sie jetzt sind, sind sie in 10 Jahren nicht mehr erfolgreich. Und das wird die Rügenwalder Mühle machen, bin ich mir sicher, wenn da schlaue Leute sitzen, aber auch die Unternehmen, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Du musst es wieder in Frage stellen. Jedes Produkt, was du hast, das hat zum Beispiel die Automobilbranche nicht schnell genug gemacht und dann bist du auf einmal raus aus dem Spiel. Professor Weismann hat mir mal bei einem Seminar einen sehr entscheidenden Satz gesagt und den kann ich jeden Tag unterschreiben. Der hat gesagt, so schnell wie in den letzten 10 Jahren hat sich die Welt noch nie verändert. Und dann machte er eine Pause und sagte, aber so langsam wie in den letzten 10 Jahren wird sich die Welt nie wieder verändern. Und das heißt also immer Vollgas geben bei Veränderungen. Also wenn man auch glaubt, ich bin jetzt fertig, nein, dann schon wieder alles in Frage stellen und sagen, auch die ganzen Veggie-Produkte müssen jetzt in Frage gestellt werden, damit sie in 10 Jahren noch wesentlich besser laufen als heute.
Aber das ist doch genau die größte Schwierigkeit, den heutigen Erfolg schon jetzt in Frage zu stellen, weil wir Menschen, wir tendieren ja dazu, dass wir in Routinen leben. Und wenn es uns heute gut geht, warum soll ich mich heute verändern? Das war immer das größte Hindernis in meiner Vergangenheit, Menschen zu überzeugen, Mensch, uns geht's doch heute gut, warum soll ich mich verändern?
Aber das gibt doch so viele Beweise. Die deutsche Automobilindustrie, gestern wieder Rittersport gelesen, bauen Mitarbeiter ab, Balsen baut Mitarbeiter ab. Da sind so viele tolle Unternehmen. Das muss doch Beweis genug sein für jeden, der unterwegs ist, zu sagen, nee, ich sollte mein Geschäftsmodell in Frage stellen und das frühzeitig machen.
Das war nicht nur ein schönes Schlusswort, sondern das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch und ich habe das Gefühl, wir können jetzt hier noch 2 Stunden weiter quatschen. Bevor wir zum Ende kommen, einen ganz klitzekleinen Werbeblock sozusagen in eigener Sache. Also wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt zum einen der Welt da draußen, dass es ihn gibt, damit wir einfach noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen und vor allen Dingen abonniert ihn, kommentiert ihn, bei Spotify geht das beispielsweise oder auch bei LinkedIn, tretet gerne mit Wolfgang, mit mir, mit Oliver Klein und sicherlich gerne auch mit Gudo Rüben in Kontakt. Wir freuen uns über euer Feedback und haben natürlich jetzt noch die Frage offen von dir, Gudo, für den oder die nächste Gästin, Gast in der kommenden Episode. Was hast du uns da mitgebracht oder dir einfallen lassen?
Ich habe gedacht, dass sie ganz konkret ein Unternehmen nennen soll, was sie in den letzten Jahren enttäuscht hat, aber nicht nur, was sie enttäuscht hat, sondern was sie jetzt konkret da auch ändern würde. Das ist hart, weil man dann ja wirklich auch ein Unternehmen nennen muss, aber ich finde es schön, weil nur an echten Beispielen kann man dann sagen, okay, das kann ich nachvollziehen und das würde ich spannend finden.
Ja, das ist eine auf alle Fälle spannende Frage, freue ich mich schon jetzt drauf. Herzlichen Dank euch beiden, herzlichen Dank dir, Gudo, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Wolfgang, für deinen Input.
Ja, vielen Dank auch.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut.
Viele Grüße, alles Gute, tschüss.
Tschüss.